Markus 9, 14 bis 29, Neuen Testament in unserer alten Bibel auf der Seite 75. Unsere Ohnmacht überwinden. Und er kam zu seinen Jüngern und sah viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen befragten. Und alsbald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen zu und grüßeten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten: Was befraget ihr euch mit ihnen? Eine aber aus dem Volk antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischet, da reißt er ihn und schäumet und knirschet mit den Zähnen und verdorret. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, und sie konnten's nicht. Er antwortete ihm aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich mich mit euch leiden? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn und fiel auf die Erde und wälzete sich und schäumete. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfahren ist? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk zulief, betreute er den unsauberen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und es ward, als wäre er tot, dass auch viele sagten: Er ist tot. Jesus aber griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stund auf. Und da er heimkam, fragten ihn seine Jünger besonders: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann mitnichten ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Stellen wir uns die Situation vor, in der sich diese Geschichte abgespielt hat. In den Versen vor unserem Text war Jesus mit drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, auf einem hohen Berg. Und dort hat Jesus ihnen seine Herrlichkeit gezeigt. Deshalb wird auch bei diesem Bericht vom Berg der Verklärung oder der Verherrlichung Jesu geredet. Jesu Kleider wurden im Beisein der drei Jünger hell und weiß wie der Schnee, und dann hörten sie eine Stimme Gottes, der sagte: Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Mit diesem Erlebnis im Hinterkopf hatten die drei Jünger natürlich eine große Freude im Herzen. Sie wussten, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Seine Macht und Größe konnte sich mit nichts auf dieser Welt vergleichen. Und mit diesem Jesus waren sie unterwegs. Darüber waren sie hoch erfreut. Und das gab ihnen großen Mut. Und dann beginnt unser Text mit einer Lektion, die alle Kinder Gottes lernen müssen. So wie die Jünger, die gar nicht damit gerechnet hatten. Mein erster Punkt: Wir sind ohnmächtige und sündige Leute. Jesus kam mit Petrus, Jakobus und Johannes zurück von ihrer Begegnung mit der Allmacht Gottes auf dem Berg der Verklärung. Und dann lesen wir in Markus 9, 14: Und er kam zu seinen Jüngern und sah viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen befragten. Das heißt, Jesus kommt mit Petrus, Jakobus und Johannes zurück zu den restlichen Jüngern, und sie waren umringt von vielen Menschen, die mehr von Jesus hören wollten. Seine Wunder, seine Predigten hatten die Menschen sehr beeindruckt. Sie wollten wissen, wer dieser Jesus war. Alle wollten Jesus sehen. Und dann Vers 15, und alsbald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen zu und grüßeten ihn. Die Leute waren erregt. Sie liefen sofort zu Jesus, um ihn zu grüßen, in seiner Nähe zu sein. Und dann Vers 16, und er fragte die Schriftgelehrten, was befragt ihr euch mit ihnen? Jesus wollte wissen, worüber die Schriftgelehrten mit den Jüngern, die zurück waren, sich unterhalten hatten. Und das hören wir dann im Vers 17. Einer aber aus dem Volk antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Später wird in Vers 25 dieser Geist als ein sprachloser und tauber Geist bezeichnet. Das heißt, der Sohn des Mannes, der mit dem Jesus geredet hatte, war von einem Dämonen, von einem bösen Geist besessen, der nicht nur sprachlos war. Er war zusätzlich noch taub. Das heißt, alles, was man diesem Geist sagte, konnte der böse Geist gar nicht hören. Und der Vater des besessenen Kindes sagte dann in Vers 18, und wo er ihn erwischet, so reißt er ihn und schäumt und knirscht mit den Zähnen und verdorret. Ich habe mit deinen Jungen geredet, dass ihn austrieben und sie konnten es nicht. Das heißt, wenn der böse Geist in dem Sohn des Mannes aktiv war, dann warf er den Sohn zu Boden. Deshalb steht hier so, reißt er ihn. Und der Sohn bekam Schaum vor den Mund und er knirschte mit den Zähnen. Und dann wurde er verdorret, sagt der alte Luther. Das heißt, er wurde starr am ganzen Körper. Und für den Vater des Kindes, der das unzählige Mal erlebt hatte, war das natürlich furchtbar. Dämonen hatten sein Kind besessen und er musste immer mit ansehen, hilflos mit ansehen, was mit seinem Kind geschah und wie er sich dabei sicher oft verletzt hat und sich große Schmerzen zugefügt hatte. Und in seiner Verzweiflung kommt der Vater des Kindes zu den Jüngern Jesu und bittet sie, diesen bösen Geist aus seinem Sohn auszutreiben. Aber die Jünger konnten es nicht. Sie waren nicht in der Lage, mit diesem tauben Geist zu reden, weil der taube Geist sie gar nicht hörte. Auf den ersten Blick scheint das auch verständlich. Aber Jesus, der allmächtige Gott, hat Macht über alle Mächte der Finsternis und über alle Dämonen, die im Auftrag Satans unterwegs waren. Und deshalb sagte Jesus Folgendes über seine Jünger gegenüber dem verzweifelten Vater, der seinen besessenen Sohn gebracht hatte. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Er antwortete ihm aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich mich mit euch leiden oder euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Wie beschämend ist das denn? Jesus bezeichnet seine eigenen Jünger als ein ungläubiges Geschlecht. Jesus teilt gegenüber seinen Jüngern hart aus, obwohl so viele Menschen um sie herum standen. Und Jesus fragte seine Jünger, wie lange soll ich denn noch bei euch sein, bis ihr endlich kapiert, dass ich allen Mächten der Finsternis gewachsen bin. Wie lange soll ich euch denn noch ertragen? Es gibt zwei parallele Berichte in anderen Evangelien, wo das Ereignis auch geschildert wird. Und da gibt es zwei wichtige Beschreibungen für die Jünger, die hinzugefügt sind. Matthäus 17, 17 sagt Jesus, O du ungläubige und verkehrte Art, wie lange soll ich bei euch sein? Oder Lukas 9, 41, O du ungläubige und verkehrte Art, da ist es wieder. Wie lange soll ich bei euch sein und euch dulden? Das heißt, die Jünger Jesu waren nicht nur ein ungläubiges Geschlecht, sie waren auch noch von einer verkehrten Art. Verkehrt heißt falsch, es waren falsche Leute. In Matthäus 7, 11 und Lukas 11, 13 bezeichnet Jesus seine Jünger als arge Leute. Es ist nichts anderes als böse oder von der Sünde zerstörte Leute. Stolz und Hochmut bestimmte ihr Denken, wie das bei uns allen der Fall ist. Wenn Jesus so etwas über seine Jünger sagt, die sich selber, die er selber berufen hat, seine Gemeinde zu bauen und zu leiten, was sagt das denn über uns aus? Deshalb sagt Paulus in Römer 7, 18 bis 19, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnet nichts Gutes. Habt ihr verstanden? Nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringe das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So schnell vergessen wir Christen, vor allem wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir total kaputt von der Sünde sind. Wie schnell übersehen wir unsere Selbstgerechtigkeit, unseren Stolz und Hochmut, der Gott immer im Wege steht. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, der hat mir gesagt, Friedemann, du kannst jeden Abend um Vergebung von Stolz und Hochmut beten. Du betest immer richtig. Das kannst du jeden Tag machen. Beginne damit. Das rate ich euch auch. Und Jesus fragte seine Jünger, wie lange soll ich mich mit euch leiden? Das heißt, wie lange muss ich eure Bosheit, eure Verkehrtheit ertragen, euren Stolz und Hochmut? Wie lange muss ich noch hier sein, bis ihr endlich begreift, dass man meinen Worten Glauben schenken kann? Wann legt ihr endlich eure Dickköpfigkeit, euren Stolz und Hochmut, eure Bosheit ab? Bei allem, was wir für Jesus tun, müssen wir eines wissen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Wir können vielleicht fromm daherschwätzen, gute Rhetorik benutzen, das können wir. Sind ja geübt. Aber bewegen im Reich Gottes, ohne Jesus, kannst du vergessen. Ohne sein Wirken, ohne seine Kraft, ohne seinen Geist, ohne seine Arbeit, die er tut, ist alle unsere Arbeit zum Scheitern verurteilt. Jesus hat das immer und immer wieder in seinem Wort gesagt. Johannes 15, Vers 5 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringet viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst viel heiße Luft produzieren, das kannst du machen. Viel Show. Aber etwas, was im Reich Gottes bleibt, kannst du nicht machen. Alles, was wir tun für unseren Herrn, wenn es Wirkung haben soll, hat nichts mit unserer Anstrengung zu tun. Es kommt ausschließlich und nur aus der Verbindung mit Jesus. Wenn Jesus in uns ist, wenn er Raum hat, wenn sein Wille über unserem Willen steht, dann tut Gott große Wunder. Aber natürlich muss Jesus immer im Zentrum bleiben. Und den größten Kampf, den du hast im Reich Gottes, ist der Kampf mit deinem Stolz und Hochmut. Jesus muss wachsen und ich muss abnehmen. Deshalb sagt Johannes der Täufer in Johannes 3,30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich sage, da bin ich noch weit weg davon. Weit weg. Mein zweiter Punkt, Jesus offenbart seine ganze Macht und Größe. Markus 9,20, und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, als ihn der Geist sah, riss er ihn und fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumete. Jesus kommt in die Nähe des Menschen mit dem bösen Geist, der besessen war, und schon die Nähe Jesu führt zu einer völlig anderen Situation. Denn Jesus hat wirklich Macht über alle Mächte der Finsternis. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Habt ihr verstanden, was wir für einen Herrn haben? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und als der Geist, der böse Geist Jesus sah, riss er den geschundenen Sohn des Mannes in unserer Geschichte zu Boden. Er wälzte sich im Dreck der Straße und schäumte aus seinem Mund. Was für ein schreckliches Bild. Was für ein Bild der Zerstörung der Macht Satans. Was für ein Bild für die Macht der Finsternis, die immer nur das Ziel hat, Menschen zu zerstören, Menschen kaputt zu machen und zu quälen. Und dann Markus 9, 21, und er fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfahren ist? Er sprach von Kind auf. Bevor Jesus das Kind gesund macht, nimmt er Anteil am Leid des Vaters und des Kindes. Das ist bei Jesus immer so. Deine Not ist ihm nicht egal. Dein Elend, deine Krankheit ist ihm nie egal. Er weiß, dass der Satan, der Herr dieser Welt, wie die Bibel sagt, nur Not und Menschen unter Elend und unter den Menschen verteilt. Satan verführt die Menschen zur Sünde und die Sünde, sagt die Bibel, macht sie blind. Macht sie blind für die Folgen der Sünde. Und so rennen sie voll gegen die Wand. Ohne Jesus gehen wir an unserem Leben kaputt. Das ist immer so, das ist keine Übertreibung. Das ist das, was der Satan im Leben der Menschen erreichen will. Und dann sagt der Vater in Vers 22, und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn du so ein Kind hast. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns. Man spürt in diesen Worten die absolute Verzweiflung des Vaters. Er leidet mit seinem Sohn und hat natürlich auch seine Zweifel an dem, was Jesus kann, nach dem, was er mit seinen Jüngern erlebt hat. Ja, wir Jesus-Nachfolger mit unseren faulen Kompromissen, mit unserem halblebigen Christsein, wir bilden oft ein ganz schlechtes Bild für Jesus. Stimmt's? Aber der Vater ist so verzweifelt, dass er zu Jesus sagt, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich und hilf uns. Und dann Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubet. Jesus verlangt von dem Vater, was seine Jünger selber nicht hatten. Genügend Glaube, dass Jesus den Jungen von dem bösen Geist befreien konnte. Wenn Jesus hier sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubet, dann geht es natürlich im Wort Gottes immer um das, was Gottes Absicht und Gottes Willen entspricht. Ich hoffe, wir wissen das. Paulus hatte Gott darum gebeten, dass er ihn von einer schlimmen Krankheit befreien sollte. Und Gott hat das nicht getan, weil er mit dieser Krankheit Paulus von Stolz und Hochmut bewahren wollte. Paulus hatte sicher genügend Glauben, um gesund zu werden. Aber Jesus wollte es nicht. Und so wurde die Bitte des Paulus auch nicht erfüllt. Wir lesen das in 2. Korinther 12, 7 bis 9. Auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe, sagt Paulus. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wenn Jesus verspricht, dass dem, der glaubt, alle Dinge möglich sind, dann geht es darum, dass wir das bekommen, nicht was wir wollen, dass wir es für uns genießen können, sondern dass wir es seinem Willen entsprechend wollen. Jakobus 4, 3, ihr bittet und kriegt nicht darum, dass ihr übel bittet und nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehret. Bei einem Vater in unserer Geschichte ging es allerdings nicht um einen Wunsch, einfach um ein besseres Leben zu haben. Bei dem Vater ging es um existenzielle Not, um großes Leid bei seinem Sohn. Die ganze Familie hat darunter gelitten. Und der Vater war sich bewusst seines schwachen Glaubens. Und er hat das Jesus auch nicht einfach vorgemacht. Ich glaube dir schon. Nein, er hat gesagt, eine ganz großartige Aussage gemacht in Vers 24. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen, stell dir das Bild vor, und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Was für ein Aufruf dieses verzweifelnden Vaters. Er schreit unter Tränen. Wie muss dieser Mann unter der Not seines Sohnes gelitten haben? Er war so hilflos der Macht Satans ausgeliefert. Das ist übrigens bei allen so, die ohne Jesus leben müssen und leben wollen. Sie sind der Macht Satans ausgeliefert. Kein Mensch kann von der Macht Satans frei werden, ohne zu Jesus zu gehören. Es gibt keinen neutralen Boden. Entweder wir leben unter der Herrschaft Satans oder unter der Herrschaft Jesu. Und der Vater schreit seine Not heraus. Er kommt mit seiner Not zu Jesus. Egal wie klein sein Glaube ist, das Entscheidende ist, dass er zu Jesus kommt und Jesus um Hilfe bitten. Das müssen wir tun. Zu Jesus gehen mit unserer Not. Mehr braucht es nicht, aber auch nicht weniger. Und weil der Mann mit einem ehrlichen Herzen zu Jesus kommt und Jesus um Hilfe bittet, deshalb greift Jesus ein und er tut ein großes Wunder. Damit können wir auch in unserem Leben rechnen, wenn wir in unserer Verzweiflung zu Jesus kommen. Und Jesus tut etwas, was sonst keiner tun kann. Er befreit das Kind aus der Macht Satans, aus dem Sog der Sünde. Nur Jesus kann das tun. Nur Jesus hat alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf Erden. Markus 9,25, da nun Jesus sah, dass das Volk zulief, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn. Also Jesus gebietet dem unsauberen Geist, das geplagte Kind zu verlassen, und dann verbietet er dem Geist, nie wieder dieses Kind zu besetzen. Jesus tut ein ganzes, ein endgültiges Wunder. Und der unsaubere Geist muss gehen. Satan hat Jesus gegenüber immer verloren. Wenn Jesus handelt, dann passiert immer das, was Gott will und nichts anderes. Wie wunderbar ist das, wenn wir so etwas erleben. Und dann Vers 26, da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und es ward, als wäre er tot, dass auch viele sagten, er ist tot. Der unsaubere Geist lässt das Kind regungslos auf der Erde liegen. Die Menschen dachten, das Kind ist tot, aber es war nicht tot. Jesus befreit vollständig aus der Macht Satans, aus der Zerstörung der Sünde. Und Vers 27, Jesus aber griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stund auf. Mit dem Wunder der Befreiung hört das Handeln Jesu nicht auf. Nein, Jesus nimmt das befreite Kind an der Hand und richtet es auf. So konnte jeder sehen, dass der Herr Großes getan hatte. Wenn Jesus handelt, dann ist das sichtbar, auch für andere Menschen. Und Jesus macht alles neu, wenn er in unser Leben kommt. Er befreit uns aus der Knechtschaft der Sünde. Er gibt uns ein Leben durch seinen Geist, in seinem Frieden und in seiner Gegenwart. Ein besseres Leben gibt es nicht. Mehr Befreiung und mehr Segen finden wir sonst nirgends als nur bei Jesus, wenn wir doch endlich mit ihm leben würden. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden. Keine eigene Anstrengung, keine eigene Leistung, kein Geld können einen Menschen vollkommen neu machen. Aber der Geist Gottes, der mit der Bekehrung zu Jesus in unser Leben kommt, verändert uns vollkommen und dauerhaft in ein Bild, das Jesus ähnlich wird, wenn wir unserem Herrn Raum geben. Was Jesus durch sein Eingreifen auf uns macht, übertrifft alle Erwartungen, wenn wir uns wirklich ihm zur Verfügung stellen, wenn wir wirklich mit ihm leben wollen. Und davon spricht Jesus in den letzten 2 Versen. Mein 3. Punkt, Jesus will Gebet und ganze Hingabe. Vers 28, und da er heimkam, fragten ihn seine Jünger besonders, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Die Frage der Jünger war verständlicherweise klar. Schließlich hatte Jesus sie vor allen anderen als ungläubiges Geschlecht bezeichnet. Von einer bösen, verkehrten Art, mit vollkommen falschem Denken. So hatte Jesus sie vor allen anderen bloßgestellt. Dabei dachten die Jünger, dass sie gläubige Leute waren. Sie waren ja immer bei Jesus. Aber in Wirklichkeit waren die frommen Jünger voller Stolz und Hochmut, voller Einbildung, wie das so verbreitet ist unter uns Frommen, voller falscher Motive. Und deshalb konnte sie Gott nicht gebrauchen. Deshalb gab er ihnen auch keine Vollmacht. Und dann sagt Jesus in Markus 9, 29, und er sprach, diese Art kann mitnichten ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Damit macht Jesus klar, wie auch wir heute Macht bekommen über unsaubere Geister und über die Mächte der Finsternis. Aber der Weg dahin geht nur über Beten und Fasten. Hier geht es nicht, wie hier steht nicht, wie man unsaubere Geister austreibt. Stattdessen sollen wir beten und fasten und dadurch weichen die unsauberen Geister. Aber beides muss passieren. Beten und Fasten. Reden wir zuerst über das Beten, über das Gebet. Gebet ist neben dem Lesen der Bibel eine unserer wichtigsten Waffen als Christen. Immer und immer wieder werden wir aufgefordert zu beten. 1. Thessaloniker 5, 17. Betet ohne Unterlass. Epheser 6, 18. Und betet stets in allen Anliegen, mit Bitten und Flehen im Geist und wache dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Wir sollen stets beten, ohne Unterlass beten, für alle Anliegen beten, seien sie noch so klein. Beten ist unsere tägliche Aufgabe. Deshalb haben wir Listen von Namen, für die wir beten. Listen von Anliegen, die wir täglich zu Jesus bringen. Und wir sagen uns ehrlich diese Anliegen gegenseitig, die wir haben, dass wir auch füreinander beten können. Auch Paulus hat in Epheser 6, 19 die Gemeinde aufgefordert, für ihn zu beten, dass er nicht müde wird, von Jesus zu reden. Beten hört sich einfach an. Aber ich sage euch, Beten ist harte Arbeit. Das ist nicht einfach, weil der Satan 1000 Ideen hat, dich abzulenken. Und es wird nie besser übrigens. Je mehr Jahre du betest, je mehr Ideen hat der Satan, dich abzulenken. Der Satan will nicht, dass du ständig und unablässig deine Anliegen zu Jesus bringst. Deshalb ist es eine große Hilfe, wenn wir gemeinsam beten. Deshalb treffen wir uns zum Gebet, aber das ist ja nur einmal in der Woche. Auch das Gebet mit anderen, die Jesus lieb haben, kann eine große Hilfe für die Verbindlichkeit sein. Doch etwas ist im Beten wichtig, Demut und Ehrlichkeit. Jakobus 5,16, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es gibt viele Christen, die beim Beten nicht dabei sind, weil sie stolz und hochmütig sind, weil ihre Anliegen behalten sie nur für sich. Sie verschweigen eigene Probleme, beten für andere. Eigene Sünde, eigenes Versagen kommt scheinbar nicht vor. Dieses stolze Verhalten gefällt Gott überhaupt nicht. Das verhindert Gebetserhörung. Wer nicht ehrlich betet, mit einem bußfertigen Herzen betet und zu Jesus kommt, der kann sich das sparen. Gott erhört Gebet, wenn wir ihm nichts vormachen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn wir aber mit einem ehrlichen, demütigen Herzen zu Jesus kommen, dann gilt Jakobus 5, Vers 13, dort steht, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann wird in den nächsten zwei Versen im Jakobus 5 beschrieben, wie Elia gebetet hat und durch sein Gebet hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Diese Erfahrung will uns Gott auch heute noch sehr gerne geben, aber wir müssen ernstlich in Demut und unablässig beten. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen. Und dann sagt Jesus in Markus 9,29, dass es neben dem Beten auch das Fasten braucht. Dabei geht es beim Fasten um viel mehr als nur darum, dass man ein paar Tage nichts isst. Das wäre viel zu einfach, viel zu wenig. Beim Fasten im Neuen Testament geht es darum, dass wir für Jesus bewusst auf etwas verzichten, um es anderen weitergeben zu können. Fasten ist eine Lebenseinstellung des Gebens und des Verzichtens für Jesus und sein Reich. Wenn Paulus davon spricht, ist interessant, dass er gefastet hat, dann waren das immer Situationen, in denen er einfach nichts zu essen hatte. Um Jesu willen. 2. Korinther 6, Vers 5 und 2. Korinther 11, Vers 27. Paulus hatte auf das Essen und viele Annehmlichkeiten verzichtet, um Jesu willen. So hat Paulus gefastet. Bei einem Fasten, bei dem es nur um den Verzicht auf Nahrung geht, ist die Gefahr groß, dass Menschen sich auf ihre fromme Leistung etwas einbilden. Das wäre natürlich einfach. Ein geheucheltes Fasten, davon spricht Gott, das will er nicht haben. Davon redet bereits Jesaja 58 und das wollen wir uns kurz anschauen. Jesaja 58, Vers 3, warum fasten wir und du siehst es nicht an, fragen die Juden. Warum tun wir unserem Leibe weh und du willst es nicht wissen? Das hätten wir gerne. Ich faste, ich bringe eine fromme Leistung und dann muss Gott das tun, was ich will. Das ist eine Frechheit Gott gegenüber. Das steht nirgendwo in der Bibel. Das ist fromme Heuchelei. Deshalb steht im zweiten Teil von Jesaja 58 ab Vers 3b, siehe, wenn ihr fastet, so übt ihr euren Willen und treibt alle eure Schuldiger. Siehe, ihr fastet, dass ihr hadert oder streitet und zanket und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jetzt tut, dass ein Geschrei von euch in die Höhe gehört wird. Sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll, dass ein Mensch seinem Leibe des Tages übel tue oder seinen Kopf hänge wie ein Schilf oder auf einen Sack und in der Asche liege? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag dem Herrn angenehm? Was für eine Anklage. Fasten hatte nie das Ziel, fromme Leistung zu erbringen, traurig dazusitzen und dann Gott zu zwingen, unseren Willen zu tun, das ist doch nur Stolz, Hochmut und Arroganz. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Fasten, wie Gott es wollte, hatte immer damit zu tun, dass ich freiwillig verzichte. das ich gerne gebe für meinen Herrn, der mich liebt und den ich liebe. Ich verzichte um Jesu Willen auf Nahrung, auf Kleidung, auf Geld, auf das, was ich habe, um anderen zu helfen und Gott zu dienen. Und das erklärt auch Jesaja dann in den nächsten Versen, Jesaja 58, 6 bis 7. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, was du mit Unrecht verbunden hast. Lass ledig, was du beschwerest. Gib frei, welche du drängest. Reiß weg allerlei Last. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die, so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, so begleite ihn. Und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Und wenn wir so bereit sind, dem Herrn und anderen Menschen zu dienen und zu verzichten, dann ist das ein Fasten, das Gott sehen will. Gott will unsere Haltung des Fastens oder des Verzichtens, des Gebens um Jesu, um des Reiches Gottes willen. Deshalb verspricht uns Gott in Jesaja 58, Vers 8 bis 11, wenn ihr so fastet, alsdann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst du rufen, so wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. So du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reden, und wirst den Hungrigen lassen finden dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht im Finstern aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welches es nimmer an Wasser fehlet. Die eigentliche Bedeutung von Fasten ist, dass ich um Jesu Willen bewusst auf das verzichte, was eigentlich mir gehört. Fasten heißt, ich bin gerne bereit, abzugeben. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 35, ich habe es euch alles gezeigt, dass man also arbeiten müsse und die Schwachen aufnehmen und gedenken an das Wort des Herrn Jesu, dass er gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. Den Satz können sogar die Nichtchristen. Wir alle wissen, dass das stimmt. Geben ist seliger denn nehmen. Das ist wahres Fasten. Das bedeutet, ich verzichte für andere. Ich esse weniger, ich verbrauche weniger Geld für mich, um anderetwillen. Ich habe Zeit für Jesus, ich verzichte auf Zeit für mich selber. Ich sorge für andere auf der Basis meiner Freigebigkeit und meiner Kosten. Das war das, was Jesus seinen Jüngern sagen wollte, als es darum ging, das besessene Kind von unsauberen und bösen Geistern zu befreien. Jesus sagt zu seinen Jüngern, diese Art kann mitnichten ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Dein ganzes Leben muss ein geheiligtes Leben sein. Das heißt, wirkliche Vollmacht über Mächte der Finsternis, über das Werk des Teufels in eurem Leben habt ihr dann, wenn ihr unablässig betet und immer bereit seid, von dem Wenigen, was ihr habt, etwas abzugeben. Vollmacht hat nichts mit besonderer Leistung zu tun, besonderer Begabung. Immer mit Gebet und Freigebigkeit. So ist das auch heute unter uns. Leider haben wir das oft nicht verstanden. Jeder kennt den Satz, geben ist seliger denn nehmen. Aber keiner tut es. Kein Wunder haben die Christen so wenig Vollmacht. Sie beten nicht und sie geben nicht. Unser Thema für heute hat geheißen, unsere Ohnmacht überwinden. Jesus will, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf ihn, unablässig beten und unablässig geben. Leider müssen wir uns in den Spiegel angucken, ist das nur in Ansätzen vorhanden. Wir sind geizig geworden beim Geben. Jesus fragt dich heute, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? So gerne würde ich dich in meinem Reich gebrauchen, aber nicht mit deinem Stolz und Hochmut. Jesus möchte die Macht der Sünde brechen. Das geht nur durch Beten und Fasten oder Geben. Und Geben heißt, Jesus hat den ersten Platz in meinem Leben. Alles dreht sich nur noch um ihn. Und ich schließe mit Markus 9, einem Teil von Vers 23. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, was für eine Anklage an mich und an uns allen. Da müssen wir uns schon fragen, wie sieht es mit unserem Gebet aus und wie sieht es mit unserer Freigebigkeit aus? Ja? Wie ist das in unserem Leben? Ja? Wir wollen alles Mögliche erreichen, aber sind nicht bereit, uns zu geben. Und das zu tun, was du möchtest. Herr, hilf uns, dass wir unablässig beten. Wir danken dir für alle Gebetserhörungen, die wir schon erlebt haben. Und mach uns bereit, unser ganzes Leben und alles, was wir sind und haben, dir zu geben. Zu opfern. Wirklich zu fasten, wo es weh tut, Herr. Wir wollen dir dienen, Herr. Und wir wollen so gerne das erleben, dass alles möglich wird, weil du wirkst, weil du handelst, weil du uns und andere Menschen veränderst. In Jesu Namen. Amen.